Ich war so oft an dem Punkt, dass ich halt die Apps dann auch gelöscht habe, weil, wie gesagt, viel zu viel Auswahl, schlechte Dates irgendwie oder Dates, ja, schlecht nicht, weil du hast ja auch immer eine Erfahrung gemacht, was ja immer gut ist. Ich sage immer, schlechte Dates gibt es eigentlich gar nicht, aber Dates, die mich auf jeden Fall nicht erfüllt haben, sagen wir es mal so.
Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Heute wieder mit mir, Johanna. Und heute habe ich nicht nur eine spannende Interviewpartnerin, sondern ich werde auch beim Interview ein bisschen unterstützt, denn es geht um das Thema Online-Dating. Und da muss ich sagen, bin ich selber nicht so drin im Game aktuell, weil ich schon seit 5 Jahren in einer Beziehung bin. Aber ich habe mir ein bisschen Hilfe geholt von meiner Kollegin Vesna, die selber da auf jeden Fall schon ein paar Erfahrungen hat. Vesna, es wäre cool, wenn du dich einmal kurz vorstellst.
Ja, hallo, ich bin Vesna und ich freue mich heute sehr, dabei zu sein, denn ich habe hier und da ein bisschen Erfahrung gesammelt im Online-Dating. Dating-Game, sei es irgendwie Tinder, Bumble etc. Und ich freue mich sehr, heute mit unserer Interviewpartnerin zu sprechen. Wir haben nämlich Pia Karbitsch zu Gast. Ihr kennt sie vielleicht von YouTube und Instagram unter dem Namen Psychologik und sie selbst hat auch sogar ein Online-Dating-Buch geschrieben namens It's a Date. Und wir freuen uns sehr darauf, heute das ein oder andere Dating-Thema mit ihr zu besprechen.
Hallo!
Hallo.
Hallo, Pia.
Ja, wir sind richtig froh, dich heute hier zu haben und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Ich kannte dich auf jeden Fall vorher schon vom Kanal Psychologik und finde deine Videos auch super spannend und ja, dieses Thema Dating ist aber natürlich auch nochmal ein ganz spannendes und ich habe mich auf jeden Fall gefragt, du als Psychologin, warum ist da gerade das Thema Dating so das, was für dich so spannend ist, dass das dann auch das Thema ist, wo du ein eigenes Buch zugeschrieben hast?
Weil Dating einfach einen großen Teil meiner eigenen Lebensrealität ausgemacht hat. Ich habe selber viele Jahre gedatet, über 10 Jahre. Vor 10 Jahren war mein erstes Online-Date. Also ich bin schon lange im Dating-Game aktiv. Natürlich nicht die 10 Jahre durchgängig, sondern immer mal wieder. Und ich habe mir die ganze Zeit wie so eine Art Bedienungsanleitung gewünscht. Und ne, dann gibt es ja so diese ganzen Frauenzeitschriften, die da so ein paar Regeln aufstellen. Und ich habe mir immer schon gedacht, boah, was ist denn da eigentlich wirklich dran? So, was steckt dahinter? Und genau, ich bin ja Psychologin und ich finde das Thema Dating einfach selber super spannend und habe mir dann gedacht, ich schaue einfach mal, was hinter diesen ganzen Regeln steckt und schreibe eine eigene Bedienungsanleitung sozusagen, die ich mir so viele Jahre gewünscht habe. Und genau, das ist dann im Rahmen des Buches entstanden.
Vielleicht eine freche Rückfrage. Braucht Online-Dating Regeln oder Dating, braucht Dating Regeln?
Tatsächlich nicht. Also mein Fazit vom Buch ist auch so ein bisschen, die einzige Regel, die es gibt, ist, dass es keine Regeln gibt. Ich glaube, das war ja auch so ein bisschen mein Anhaltspunkt, viele sehnen sich nach Regeln, damit sie einfach eine Orientierung haben. Und mein Fazit ist so ein bisschen, dass man, wenn man Regeln braucht, sich so seine eigenen Regeln schreiben sollte, aber die halt auch mit so einem Augenzwinkern sehen sollte und halt auch mal brechen sollte, wenn es sich richtig anfühlt.
Verstehe. Ich habe auch vielleicht nochmal eine Frage, die vielleicht ein größeres Fass auch aufmachen würde. Würdest du sagen, dass mit Online-Dating das Dating oder die Liebe zu finden einfacher oder schwieriger geworden ist? Klar, wir haben die Qual der Wahl. Aber würdest du sagen, ist es einfacher als früher vor diesem ganzen Online-Dating-Gedöns, Tinder, Bumble und Co.?
Ja, schwer zu sagen. Also die Auswahl ist auf jeden Fall größer. Ne, man hat ja auf einmal diesen riesigen Pool an potenziellen Partnern und Partnerinnen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass da jemand wirklich Passendes dabei ist, als jetzt in der eigenen Bubble, so im Offline-Leben. Auf der anderen Seite hast du dann halt diese ganzen Möglichkeiten, aber da dann auch die passende Person zu finden, das ist halt echt nicht easy. Das ist so ein bisschen wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Man muss sich da, glaube ich, sehr viel ausprobieren und verschiedene Menschen treffen. Aber also ich finde es irgendwie schwierig, das so ein bisschen miteinander zu vergleichen, weil das halt eine ganz andere Form vom Dating ist und eine ganz andere Form von Kennenlernen irgendwie. Aber die meisten Paare lernen sich heute tatsächlich online kennen und ich finde, das spricht auch schon für sich.
Also in meinem Bekanntenkreis berichten halt super viele, dass sie super genervt sind und das Dating so schwierig geworden ist mit Tinder und Bumble und irgendwie, wir hatten uns auch mal eine Parship-Studie angeschaut und da hieß es irgendwie, dass fast jede zweite Millennial-Frau einfach einen Dickpic zugeschickt bekommen hat und da ging es halt um healthy Dating und Dickpic, glaube ich, ist super unhealthy, würde ich mal meinen.
Ja,
voll. Da frage ich mich so,
was ist Healthy Dating und was ist eigentlich Unhealthy Dating? Also was ist ungesundes Dating?
Ja, also ich fange mal mit Healthy Dating an. Das ist ja auch diese Parship-Bewegung, die gerade überall, also bei mir in Berlin hängen überall Plakate. Ich feiere die richtig, weil das ist genau das, was ich auch so fühle. Und da geht es einfach darum, so wichtige Themen wie Wertschätzung, Authentizität und Verbindlichkeit so zurück in diesen Vordergrund von Dating zu rücken, weil Dating sollte Spaß machen, ne? Das sollte sich gut anfühlen. Man sollte sich da irgendwie safe fühlen auf den Plattformen. Man sollte eben nicht diese Angst haben, jetzt direkt wieder ein Dickpic zu bekommen oder geghostet zu werden. Und Healthy Dating ist theoretisch dieses bewusste Dating, dieses Dating, was man sich selbst auch wünscht, ne? Dieses Respektvolle, dieses auf Augenhöhe, nicht dieses Oberflächliche, sondern dieses... Ja, wie es halt früher irgendwie war, wenn man sich so kennengelernt hat vor dieser ganzen Digitalisierung, bevor alles so schnell gehen musste im Internet und man gefühlt, wenn man sich einmal mal nicht zurückmeldet, direkt schon geghostet wird und dann irgendwie auch wieder weggewischt wird. Und ich persönlich finde diese Bewegung von Parship, ich finde es richtig geil, muss ich sagen.
Du hast gerade das Buzzword oberflächlich gesagt. Was genau ist denn Oberflächlichkeit für dich? Ich zum Beispiel hatte es gestern erst bei Tinder die Erfahrung, dass ich ganz nett mit einem Mann geschrieben habe. Und ich bin halt 1,78 und er schrieb mir dann, dass er 1,74 groß ist. Und dann habe ich ihm halt gesagt, das ist mir leider ein bisschen zu klein ist. Ich wünsche mir einen größeren Mann. Er meinte dann so, unfassbar, wie oberflächlich du bist. Ist das schon oberflächlich? Oder was genau ist im Online-Dating-Zeitalter der Oberflächlichkeit?
Erstmal, I feel you. Ich bin auch 1,78. Ich hatte
auch schon das Erfolg. Struggle is real.
Ist wirklich so, wirklich. Das ist echt nicht leicht, weil ich stehe nämlich auch auf größere Männer. Aber das, was immer so als oberflächlich bezeichnet wird, ist halt, dass man auf den Dating-Apps ja häufig nur die Bilder sieht und dann auf Grundlage dieser Bilder halt eine Person nach rechts oder nach links wischt. So.
Aber that's the game.
Ja, that's the game, genau, that's the game. Aber ich finde halt persönlich, dass Online-Dating auch nur so oberflächlich ist, wie man es selber macht, weil du halt natürlich die Möglichkeiten hast, ne, auch mit deinen Bildern auszudrücken, wer du bist, was du suchst. Du kannst es da reinschreiben, du kannst Informationen über dich preisgeben in der Profilbeschreibung, du kannst teilweise auf irgendwelchen Apps kannst du Fragen beantworten. Also du kannst es halt schon sehr wenig oberflächlich machen, ne? Aber du musst dir halt die Zeit nehmen, einerseits dein eigenes Profil halt mit diesen Informationen auszufüllen und halt natürlich auch die Zeit nehmen, bei anderen diese Informationen auch durchzulesen und nicht halt auf Grundlage dieses ersten Eindrucks dann irgendwie nach links oder rechts zu swipen, ohne dass man sich das Profil wirklich angeschaut hat. Und was die Frage nach deiner Größe angeht, also ich finde nicht, dass es oberflächlich ist. Ich finde vielmehr, dass es halt eine Vorliebe ist und dass es auch völlig legitim ist, dass man halt wie so eine Art Beuteschema hat. Und das ist ja total menschlich, dass du und ich jetzt zum Beispiel auf größere Männer stehen und anderen ist das vielleicht egal, die stehen auf andere Sachen oder einen anderen Typ Mann oder Frau und das ist für mich nicht oberflächlich, also ne, beziehungsweise nicht oberflächlicher, als wie es jetzt auch im Offline-Leben wäre.
Ja, es ist ja genauso, wie wenn ein Mann sagt, ich stehe auf Blondinen und dann kommt vielleicht eine dunkelhaarige oder dunkelhäutige Frau und sagt, ja, bist du Rassist oder was? Nee, es ist halt einfach irgendwie ein besserer Geschmackssache, er mag halt diesen schwedischen Typen oder
total.
So.
Total.
Und das ist halt irgendwie total unfair, jemanden halt so oberflächlich zu betiteln, ne?
Voll.
Was du angesprochen hattest noch, dass man ja ganz viele Möglichkeiten hat, das auch weniger oberflächlich zu gestalten, indem man eben Informationen über sich preisgibt. Mhm. Und was wir uns auch noch so ein bisschen gefragt hatten, ist, hat man da, weil es gibt ja auch bei vielen Apps oder auch bei vielen Portalen dann die Möglichkeit, eine Bezahlfunktion zu nutzen, erhöht das so ein bisschen die Chance darauf, Menschen zu finden, die es dann auch ernster meinen und eben auf mehr als einen hübschen Partner oder wie auch immer dann auch sind?
Ja, definitiv. Also das ist ja auch so ein bisschen das Problem bei den Dating-Apps wie Tinder, Bumble und Co. Viele nutzen ja die kostenfreie Version und dementsprechend meldest du dich da halt mal drauf an und guckst mal, was sich so da ergibt. Irgendwie, du nimmst es aber, also viele nehmen es halt einfach nicht zu 100% ernst, was ja auch okay ist. Aber dann hast du halt zum Beispiel Parship und bei Parship bezahlst du halt jeden Monat Geld dafür, dass du da angemeldet bist. Und also die meisten bezahlen halt dieses Geld, weil sie wirklich auf der Suche nach einem Partner oder einer Partnerin sind. Das heißt, du kannst schon davon ausgehen, dass die meisten halt wirklich auf Partnersuche sind, während auf Tinder und Co., da hat sich halt rausgestellt, dass fast die Hälfte gar nicht Single ist. ne, und gar nicht irgendwie auf Partnersuche ist, sondern die halt da sind für diesen Ego-Boost. Die anderen finden es halt einfach spannend, sich da mal so durchzuswipen, mal gucken, was so da in der Umgebung rumläuft. Ne? Andere suchen soziale Kontakte, Freunde oder wenn man auf Reisen ist, sucht man vielleicht irgendwie Locals, um rauszufinden, wo die nächste Party geht. So, und das hast du zum Beispiel auf Parship nicht. Weil da bist du halt nur angemeldet, wenn du wirklich einen Partner, eine Partnerin suchst und meldest dich halt auch meistens wieder ab, ne, wenn du die halt gefunden hast. Und bei Tinder behältst du halt einfach das Profil, weil passiert ja nichts. So, dann bist du zwar nicht mehr aktiv, aber du wirst ja immer noch angezeigt. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, den fand ich bei meiner Recherche total spannend. Der hat nämlich gezeigt, dass je länger du swipest, desto mehr kommst du in eine sogenannte Ablehnhaltung. Das heißt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Profil nach links wischst, anstatt nach rechts. Und diese Ablehnhaltung, also die steigt halt um 30%. Das heißt, je länger du swipest, desto unwahrscheinlicher wird es, dass du halt ein Profil nach rechts wischst. So. Und dann gibt es halt diese Möglichkeit bei Tinder zum Beispiel, dass du dich direkt am Anfang anzeigen lassen kannst. So, dann bist du eins der Top-Profile in deiner Umgebung und du wirst dann halt vielen angezeigt direkt am Anfang, wo man dann halt noch so motiviert ist und ne, irgendwie noch optimistisch ist und dann vielleicht noch eher nach rechts swipet und halt im Laufe der Zeit, je länger man swipet, ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht auch, irgendwann hast du halt keinen Bock mehr und denkst dann die ganze Zeit, boah, nee, passt halt alles nicht, bist gar nicht mehr motiviert und swipest dann halt alles nach links und das ist diese Ablehnhaltung und die kannst du halt vermeiden, wenn du Geld dafür in die Hand nimmst, um halt direkt am Anfang angezeigt zu werden.
Ich finde diesen Aspekt sehr interessant, weil ich nenne das immer den Kühlschrank-Effekt. Wenn ich einmal zum Kühlschrank gehe, dann sehe ich da irgendwie Möhrchen und Mayo und denke mir so, nee, gar keinen Bock. Und dann gehe ich halt noch 2-3 Mal zum Kühlschrank und irgendwann denke ich mir so, ja gut, es gibt nichts Besseres. Jetzt nimm halt die Möhrchen und dipp es in die Mayonnaise. Ist es nicht auch so bei, Tinder so, wenn ich sehe, okay, no, okay, senk mal ein bisschen deine Standards ab, Wessner. Vielleicht macht es auch der Typ hier, der, keine Ahnung, sonst eigentlich nicht dein Typ ist, aber vielleicht ist er ein ganz netter. Ist es eigentlich nicht so?
Ja, voll. Also auch auf jeden Fall. Das ist ja auch, also es kommt so ein bisschen drauf an, wie du bei Tinder unterwegs bist und auch auf den anderen Dating-Apps, ob du so jedes Profil mit deinen Standards abgleichst sozusagen und mit deinen Vorlieben, ob du wie so eine Art Checkliste zu Hause hast oder im Kopf hast, wo du halt sagst, okay, ne, das und das Profil passt halt dazu oder passt nicht und dann halt jedes Profil einzeln bewertest sozusagen. So, aber dann gibt es ja auch, das ist dann so ein bisschen dein Kühlschrank-Prinzip, was du da gerade gesagt hast, dass du halt Profile im Vergleich mit anderen Profilen bewertest. Ne? Dass du dann halt swipest, alles irgendwie nach links wischst und bei der einen Person denkst du dann, ach komm, das ist zwar immer noch nicht so die Person, die ich suche, die ich im Kopf habe, aber die ist immerhin besser als die anderen. Dann wische ich die mal nach rechts. Also das gibt es auf jeden Fall auch, ja.
Das ist auch ganz spannend, weil ich glaube, wenn man im realen Leben dann im analogen Leben, sage ich jetzt mal, jemanden kennenlernt, dann stellt man ja diese Kriterien auch vielleicht gar nicht so, die man jetzt bei Tinder oder irgendeiner anderen Dating-App dann an die Person stellen würde, sondern dann sagt man sich, ja gut, weiß ich nicht, die Person entspricht jetzt optisch eigentlich nicht meiner Vorstellung, aber ist halt total nett und irgendwie sind wir so auf einer Wellenlinie. Das hat man dann ja irgendwie nicht so richtig, wenn man online datet. Da muss man sich ja so ein bisschen dann auf die Sachen, die Person über sich schreibt oder eben dann auch die Bilder, ja, drauf einlassen. Und da hatte ich mich auch gefragt, so ist das jetzt, gerade wo Corona vorbei ist und so, kommt da dann wieder so ein bisschen der Weg hin zurück zum analogen Dating, dass die Leute da auch vielleicht jetzt sagen, okay, jetzt müssen wir das nochmal ausprobieren und wieder uns im Real Life kennenlernen.
Ja, also ich glaube, dass, erstmal haben durch Corona viele ihren Weg auf die Online-Dating-Apps gefunden, aber häufig war das gar nicht freiwillig. Das war dann eher so, okay, es gibt gar keine andere Möglichkeit, man fühlt sich dann vielleicht einsam, man war im Lockdown, ne, saß zu Hause auf der Couch. Man durfte halt keine andere Person sehen. Ich war zum Beispiel, ich war auch alleine zu der Zeit, habe alleine bei mir zu Hause gehockt so und dachte, ey, ich vermisse es einfach, jemanden zu haben. So mein Partner in Corona-Crime so ungefähr. Und dann swipet man sich halt so durch die Apps und hat vielleicht auch jemanden gefunden oder ist jetzt aber auch vielleicht total frustriert. Ich habe auch in der Zeit richtig häufig die Apps wieder gelöscht, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Es war halt so ein richtiger Struggle teilweise. Und ich glaube halt, so ging es vielen. Und jetzt haben viele halt, nachdem sie Online-Dating jetzt mal ausprobiert haben und jetzt dann vielleicht keinen Erfolg haben, wieder das Bedürfnis nach Offline-Dating, nach, wie sie dann immer so sagen, nach echten Dates. So, ne, nach wieder irgendwie rausgehen und feiern gehen und da Leute kennenlernen. Und ich glaube auch, dass die Zahlen bei den Online-Dating-Apps jetzt wieder ein bisschen sinken.
Ich kann da auch nur von mir reden. Ich hatte jetzt die letzten 2 Monate so eine Art Online-Dating-Detox gemacht, weil ich halt irgendwie gefühlt habe, Alter, ich glaube, ich habe einen Burnout. Ich glaube, ich habe einen Männer-Burnout. Ja. Irgendwie, ich will euch alle nicht mehr sehen, nicht mehr treffen, nicht mehr hören, gar nichts. Gibt es Dating-Burnout? Was ist das? Was kann man dagegen tun, damit man halt nicht ausbrennt sozusagen? Hast du da irgendwelche Tipps oder Präventivmaßnahmen?
Ja, also offiziell gibt es das nicht. Das klingt wie so eine Diagnose, ne? Aber das ist es nicht.
Ist so. Ich bin die erste Patientin, ohne Witz.
Hey, ich auch. Also ich habe auch ein ganzes Kapitel darüber in meinem Buch geschrieben, weil ich das einfach so häufig gefühlt habe, dieses Dating-Burnout. Also das ist halt ganz normal, weil du musst dir vorstellen, wenn du gerade wenn du auf Partnersuche bist, dann möchtest du ja für dich so diese eine Person finden, die gut zu dir passt. So, und dann hast du halt diese riesige Auswahl und das ist unfassbar anstrengend für dein Gehirn, aus dieser riesigen Auswahl halt jemanden zu finden, der zu dir passt. Ne? Du musst die vergleichen, du musst irgendwie schauen, mit deiner eigenen Checkliste im Gehirn oder im Kopf abgleichen. Das ist halt super, super anstrengend und kann total schlauchen. Und wenn du halt so eine große Auswahl hast, das haben auch Studien gezeigt, dann tendierst du eher dazu, tatsächlich auch jemanden zu treffen oder zu daten, der jetzt nicht unbedingt deinen Präferenzen entspricht. So, und dann triffst du die Person und denkst dann, ja, scheiße, passt halt nicht. Ne? Und du weißt es ja meistens innerhalb der ersten Sekunde bei so einem Date, weißt du, ob das ein guter Abend wird oder nicht. Das weißt du einfach. So, ob dieses Zwischenmenschliche halt auch passt. Und wenn du halt diese große Auswahl hast, dann hast du halt häufiger so Dates, wo du halt direkt am Anfang merkst, nee, passt nicht. Und das ist halt auch super frustrierend. Ne? Und was mich halt auch immer so frustriert hat, ist, dass du halt dann immer wieder von vorne angefangen hast. Du fängst immer wieder bei diesen absoluten Basics an. Und das fand ich auch so anstrengend, weil ich bin zum Beispiel überhaupt keine, also ich bin nicht die große Smalltalkerin. Ich bin eher so Richtung Deep Dive dann direkt am Start. Deswegen fand ich das auch, ja, Psychologin halt, ohne Spaß. Deswegen fand ich das persönlich immer super, super anstrengend. Und ich war so oft an dem Punkt, dass ich halt die Apps dann auch gelöscht habe. Weil, wie gesagt, viel zu viel Auswahl, schlechte Dates irgendwie oder Dates, ja, schlecht nicht, weil du hast ja auch immer eine Erfahrung gemacht, was ja immer gut ist. Ich sage immer, schlechte Dates gibt es eigentlich gar nicht, aber Dates, die mich auf jeden Fall nicht erfüllt haben, sagen wir es mal so. Und ich habe so häufig dann die Apps gelöscht und das ist auch genau das, was du dann am besten machen kannst. Wirklich die Dating-Apps für eine Zeit löschen, ein kleines Detox einlegen und dich dann halt erst wieder anmelden, wenn du richtig Bock hast. Und dann kannst du halt auch, das ist ganz wichtig und das ist halt auch, ne, wenn du halt diese riesige Auswahl hast, du musst ja irgendwie das für dich so ein bisschen clustern. So, du musst ja irgendwie für dich da so ein paar Kriterien haben, die dir persönlich wichtig sind, damit du es einschränken kannst. Ne? Es gibt ja dann auch verschiedene Filter oder bei Parship gibt es ja auch die Möglichkeit dann, dass du diesen Fragebogen ausfüllst und dann die Matching-Scores bekommst, also dass du sowieso Anhaltspunkte hast, wo du halt sagst, okay, mir ist jetzt zum Beispiel wichtig, dass XY nicht Raucher ist, dass er oder sie größer ist als ich, weil da stehe ich halt einfach drauf oder ne, ein gewisser Typ oder irgendwelche Charaktereigenschaften, die dir wichtig sind, dass du die dann halt auch wirklich da als Filter eingibst und dann hast du halt auch, die Auswahl wird dann halt auch geringer. So, und dass du dir halt genau überlegst, was du möchtest und dann halt danach auf die Suche gehst, und dann fühlst du dich halt auch nicht mehr so erschlagen und kannst halt Leute kategorisch ausschließen. Und was mir persönlich auch noch geholfen hat, ist halt einfach zu wissen, okay, ich bin damit nicht alleine. Es geht ganz, ganz vielen so, die in diesem Dating-Burnout sind. Das bin nicht nur ich, die da irgendwie immer mit ihren Dates unzufrieden ist und schon wieder total erschöpft ist.
Meine Erfahrung ist, egal wie viel man halt an Informationen vorher preisgibt und was er beruflich macht etc., der Humor stimmt, was man vorher wirklich nicht weiß, wie wirkt der Mensch in echt? Wie ist das Zusammenspiel von Mimik, Gestik, Stimme? Ich habe zum Beispiel letztens einen getroffen und der hatte so einen halben Buckel hinten hängen und ich war dann so, Gott, ich will Kaffee trinken. Und was ist dein Tipp? Sollte man dann ehrlich sein? Sollte man beim Zusammentreffen sagen, du, ich glaube, das passt nicht? Oder sollte man lieber empathisch sein und sagen, gut, ich werde jetzt hier 2 Stunden meines Lebens mit dir beugen, aber mich dann dich danach ghosten? Ghosting ist wahrscheinlich sowieso nochmal ein Thema für sich, oder?
Ja, definitiv. Ja, okay, wir fangen erstmal mit der ersten Frage an. Also, ich persönlich finde es immer wichtig, also, dass man der anderen Person auf jeden Fall respektvoll begegnet. So, das ist, finde ich, das A und O und das ist ja auch Teil von dieser ganzen Healthy Dating Bewegung. Und da würde ich zum Beispiel so machen, dass ich der Person, so ich, also ich habe den Personen immer so eine Mindestdauer von einer Stunde gegeben, dass ich gesagt habe, komm, diese eine Stunde, es tut mir jetzt nicht weh. Und selbst wenn die Person jetzt nicht äußerlich dem entspricht, ne, was ich so daten möchte oder was mich anspricht, das ist ja meistens trotzdem ein total netter Mensch. Die Person hat eine Geschichte zu erzählen, hat vielleicht auch irgendwas inspirierend an sich und dann einfach wirklich diese Erwartungshaltung mal kurz zu kicken, dass das jetzt so dein Prince Charming wird, sondern einfach das mal kurz zu switchen und zu sagen, hey, ich lerne jetzt einfach eine neue Person kennen, ich bin jetzt offen, ich habe jetzt einfach eine gute Zeit. So, ich werde diese Person nicht daten, aber ich mache jetzt das Beste draus, so. Aber da natürlich dann auch nicht falsche Hoffnungen machen, sondern einfach wirklich ganz neutral sich dann irgendwie ein bisschen quatschen, sich, weiß ich nicht, eine Runde spazieren gehen oder was auch immer man dann so geplant hat. Und dann halt aber auch wirklich zu sagen, gerade wenn die andere Person halt so sagt, ja, hey, wie sieht's denn aus? Hast du noch Lust weiterzugehen oder noch zu mir oder zu dir oder wie ist es? Dass man da dann halt sagt, da gibt es in der Psychologie die sogenannte Sandwich-Methode, die ist ganz cool. Das heißt, dass du mit was Positivem anfängst. Das wäre dann zum Beispiel ein, hey, voll schön, dich kennengelernt zu haben. Ich freue mich total, dass das jetzt geklappt hat mit unserem Date. Dann kommt das große Aber, der Belag. Und das ist dann halt dieses Negative, in Anführungszeichen, dass du dann halt sagst, ja, hey, für mich passt das aber nicht. Ich spüre den Vibe irgendwie nicht oder es funkt für mich nicht oder was auch immer. Und dann halt nochmal die obere Brotscheibe ist dann wieder was Positives, dass du dann halt einfach sagst, hey, aber es war total schön, dich kennengelernt zu haben und ich wünsche dir ganz viel Glück und Erfolg irgendwie. Ich hoffe, dass du jemanden findest, weil du bist ganz toll oder irgendwie sowas, weißt du, dass du dann da einfach positiv rausgehst. Und das war persönlich mein Way to go und den würde ich, glaube ich, auch jedem empfehlen. Aber man muss natürlich dazu sagen, damit das so funktioniert, auch für einen selbst, muss diese Person natürlich, also das muss eine Person sein, mit der du dich irgendwie wohlfühlst. Ne? Wenn das jetzt so eine Person ist, die total übergriffig ist oder dich auch irgendwie antatscht oder blöd anmacht oder so, ey, ganz ehrlich, dann sag der Person bitte direkt, so, ja, ciao, ich gehe jetzt, weil das geht halt einfach nicht. Mhm. Ja.
Vielleicht noch ein kleines Nähkästchen-Thema, vielleicht als was du dazu sagst. Ich hatte ein Date und es war wirklich super nett. Wir haben uns gut verstanden und hat er mir am nächsten Tag gesagt, dass er es voll schön fand, aber es hat nicht Klick gemacht und deswegen möchte er sich nicht nochmal treffen. Muss es immer Klick machen? Kommt der Klick vielleicht später oder bist du der Meinung, ey, wenn es nicht sofort klickt, dann hat es eigentlich keinen Sinn?
Ja, finde ich schwierig, weil, also ich bin eher Team, sich dann nochmal treffen, aber es kommt halt auch immer drauf an, ne? Wenn man halt das Gefühl hat, dass es total gut vibet, aber man hat jetzt noch nicht dieses krasse Bauchkribbeln oder so, noch nicht diese krassen Schmetterlinge, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ey, triff dich nochmal, weil was viele nicht wissen, Schmetterlinge im Bauch ist eigentlich total unromantisch und das ist eigentlich nur eine Stressreaktion vom Körper. So, und wenn man keine Schmetterlinge im Bauch hat, dann heißt es eigentlich nicht automatisch, dass man die andere Person nicht attraktiv findet, sondern es kann halt auch bedeuten, dass man sich einfach wohlgefühlt hat und deswegen halt nicht so gestresst und aufgeregt war. Und das ist ja eigentlich was total Schönes. Und das ist persönlich auch das, was ich in einer Beziehung mir wünsche. Ne? Dieses Gefühl von irgendwie fühle mich wohl, ich kann mich öffnen, ich fühle mich irgendwie sicher und muss jetzt nicht total aufgeregt sein. Und ich persönlich hatte es halt auch schon, dass es bei dem ersten Date jetzt nicht, also ich habe mich richtig gut mit ihm verstanden, das war total schön. Aber es war jetzt nicht dieses krasse, oh mein Gott, ich habe jetzt meinen Traummann gefunden und Feuerwerk im Bauch und weiß ich nicht was. Und ich habe mich halt dann nochmal mit ihm getroffen und beim zweiten Date war ich dann aufgeregt, weil ich halt irgendwie dann dachte, oh, das ist ein richtig toller Mann, so, und ich habe es mir irgendwie so gewünscht, dass es funkt. Und es hat dann auch gefunkt und wir waren dann auch zusammen und alles. Also das kann halt auch funktionieren. Deswegen finde ich es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, wenn es beim ersten Date jetzt nicht direkt so mega krass funkt, das dann immer direkt abzubrechen. Aber dafür, also um es weiter fortzuführen, muss man halt ja trotzdem auch irgendwie ein bisschen Potenzial wenigstens sehen, dass man halt sagt, ja, hey, ne, wir haben uns total deep unterhalten, wir waren schon voll auf einer Wellenlänge, aber halt dieses krasse Kribbeln war noch nicht da, weil das kann auf jeden Fall noch entstehen.
Du hast von einer Stressreaktion gesprochen. Was genau für eine Stressreaktion ist denn das im Körper? Also ich verbinde damit etwas total was Schönes oder würdest du eher sagen, das sind so eine überschwänglichen Gefühle, da schreit eigentlich eher nach so let's getting toxic irgendwie. Also was genau
ist das? Nee, also Stressreaktion in dem Sinne, dass, also du hast halt ein Parasympathikus und ein Sympathikus. So, und ein Parasympathikus, der ist immer so aktiv, wenn du gerade irgendwie chillst, wenn du verdaust, wenn einfach, ne, einfach so dieses Normale, wenn halt nichts Spannendes irgendwie passiert, du in deiner Komfortzone bist, alles easy, alles locker.
Netflix und chill halt, ne?
Ja. Theoretisch. Oder halt, wenn, also, Bei mir zum Beispiel ist, glaube ich, gerade auch mein Parasympathikus am Start. Ich fühle mich gerade wohl mit euch, es macht Spaß, ich bin entspannt, so, ne? So, und wenn jetzt aber irgendwas Aufregendes passiert, du jetzt zum Beispiel dann ein erstes Date hast oder, ne, oder total hyped bist, irgendeine Person zu sehen oder voll verknallt bist, so, dann springt halt dein sogenannter Sympathikus an. So, und dein Sympathikus, das führt dann dazu, dass das Blut, was in deinem Bauch drin ist, das wird dann in die Muskeln geleitet, weil dein Sympathikus ist immer so in Situationen da, die halt aufregend sind. Sei es jetzt irgendwie eine Klausur oder ein Date oder, ne, irgendwie theoretisch, das kommt noch von ganz früher, als du noch vor so einem Säbelzahntiger stehen konntest, von dem du dann wegrennen musst. Das ist dieses Fight or Flight, so dass du halt ready bist, um zu kämpfen sozusagen. Und deswegen wird das Blut aus deinem Magen halt in deine Muskeln transportiert, damit du dann halt, ne, Muskeln kontrahieren, dass du damit halt theoretisch arbeiten kannst. Das ist halt noch von ganz früher. So, und dieser Moment, wo das Blut aus deinen Muskeln, aus deinem Bauch in die Muskeln oder aus deinem Magen in die Muskeln geleitet wird, in dem Moment zieht sich dein Magen ja so ein bisschen zusammen. Und das ist genau dieses Gefühl, das sind diese Schmetterlinge im Bauch. So, und wenn du die halt nicht hast, dann bedeutet es ja eigentlich nur, dass du gerade, das ist halt dann keine Gefahrensituation für deinen Körper, sondern dass du halt entspannt bist. Und das ist ja eigentlich was total Schönes irgendwie. Deswegen finde ich es halt immer ein bisschen schwierig, dann direkt zu sagen, oh nee, es war noch kein krasses Feuerwerk in meinem Bauch, weil das kann halt wirklich noch entstehen, wenn man sich dann halt irgendwie ein zweites, drittes Mal getroffen hat. Und bei manchen ist dieses Feuerwerk total krass und bei anderen ist es voll wenig. So, ich hatte auch schon bei Männern, da hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass ich so krass verknallt bin, aber mit denen hat es dann in der Beziehung zum Beispiel richtig gut funktioniert. Weißt du, es kommt ja auch nicht drauf an, wenn du auf Partnersuche bist, wie doll dieses Bauchkribbeln am Anfang ist. Darauf, worauf es wirklich ankommt, ist halt, ob es dann in der Partnerschaft funktioniert oder nicht. Ne?
Ich finde, das kann man ja auch ganz gut nochmal irgendwie sich so überlegen, wenn man früher zum Beispiel in der Schule oder so Leute kennengelernt hat und man war vielleicht seit 5 Jahren in einer Klasse und dann plötzlich hat es dann doch irgendwie nochmal so Klick gemacht sozusagen und man hat sich ineinander verliebt oder sowas. Dass, ja, ich glaube, beim Online-Dating dann irgendwie gar nicht mehr so richtig die Chance, dass da, wenn es nicht sofort irgendwie funktioniert, dass es dann später nochmal funktionieren könnte.
Ja, das finde ich auch total schade. Und es gibt halt auch einen Effekt, der heißt Mere-Exposure-Effekt in der Psychologie. Das ist so, je häufiger du eine Person siehst, desto attraktiver findest du sie auch. Das habe ich zum Beispiel auch schon häufig erlebt, dass ich halt einfach am Anfang so dachte, oh nee, ist gar nicht mein Typ. Und dann habe ich ihn halt irgendwie häufiger gesehen, weil wir zusammen gearbeitet haben und zusammen in der Uni saßen oder so. Und irgendwie fand ich den immer hübscher und schön, also immer schöner und schöner und immer attraktiver und attraktiver. Und das kann dir ja auch passieren, ne, beim Online-Dating, dass wenn du dann die Person zum zweiten oder dritten Mal triffst, dass sie für dich halt attraktiver wird.
Da hat tatsächlich auch selber die Erfahrung gemacht. Aber auch Freunde, die beispielsweise sowas gar nicht nutzen und sagen, ach, Resna, jetzt hör doch mal auf mit diesem Online-Dating-Quatsch, das ist doch nicht das reale Leben. Und da frage ich mich, was ist denn das reale Leben? Ist das nicht auch das reale Leben?
Total. Also ich finde es halt auch immer total schwierig zu sagen, ja, lern mal jemanden im echten Leben kennen, wo ich mir denke, ey, dein Handy ist das echte Leben. Es gehört halt einfach dazu. Und man ist ja eh den ganzen Tag irgendwie auf Insta, TikTok, Facebook, LinkedIn, weiß ich nicht, WhatsApp am Start. Ne, das ist dann immer das echte Leben, das gehört zum echten Leben. Aber wenn es ums Online-Dating geht, dann ist das nicht das echte Leben. Und das finde ich total Banane, weil das stimmt halt einfach nicht. Und das hat sich halt einfach verändert. Ne? Also ja, es ist jetzt anders wie vor noch, keine Ahnung, 10, 15 Jahren. Aber das heißt ja nicht, dass es was Schlechtes ist. So, und dass es irgendwie so eine Bedrohung ist. Und ich glaube, die meisten haben halt noch so die Filme irgendwie im Kopf, wo man sich dann so ganz romantisch an der Käsetheke trifft und keine Ahnung was so, ne? Oder ineinander rennt beim Einkaufen, auf der Straße, wie auch immer. Und das sieht man dann halt und dann wird in den Filmen das ja auch immer so romantisch dargestellt, dass man sich dann sofort verliebt und weiß ich nicht, dann super schön, dann ist ja kurz immer noch mal kurz Drama irgendwie, ne, aber Happy End gibt es dann halt immer und das ist, glaube ich, so in den Köpfen der meisten Leute noch drin und das ist so das, was sie sich irgendwie wünschen und deswegen sind viele, glaube ich, noch so dieses Anti-Online-Dating, ja, lernen lieber jemanden im echten Leben kennen. Aber an sich, das Einzige, was beim Online-Dating ja wirklich anders ist oder sich im Gegensatz zum im Vergleich zum Offline-Dating unterscheidet, ist halt dieses erste Kennenlernen. Also das andere ist ja eigentlich gleich, weil wenn du jetzt zum Beispiel in der Uni jemanden kennenlernst oder so, dann schreibst du ja häufig auch mit der Person so ein bisschen, bevor man sich dann zum ersten Date wirklich trifft und so. Das ist ja der einzige wirkliche Unterschied. Deswegen finde ich das halt immer ein bisschen schwierig, sowas zu sagen.
Eigentlich ist es ab dem zweiten Date gleich, egal ob du jemanden halt irgendwie auf einer Party kennengelernt hast oder im Online-Date. Das erste Date ist immer, glaube ich, ein bisschen anders. Beim Online-Dating weißt du nicht so recht, was kommt da jetzt auf mich zu oder wer kommt da auf mich zu. Aber
ja, das stimmt.
Beim Date ist es eigentlich echt das
Voll. Problem. Definitiv.
Dürfen wir fragen, bist du mittlerweile vergeben? Hattest du dein Glück, über das Online-Dating jemanden gefunden zu haben? Oder wie ist es bei dir? Oder vielleicht magst du auch nicht drüber reden.
Ja, also ich sag's mal so, ich habe ja 10 Jahre lang Online-Dating gemacht, immer mal wieder. Und ich habe schon echt viele tolle Männer kennengelernt. Und mit einigen bin ich auch zusammengekommen. Also ich kann immer nur allen sagen, ey, das funktioniert. Also es kann auf jeden Fall funktionieren. Und klar ist da, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist nie bei 100%, aber die ist es im Offline-Leben halt auch nicht. Ne? Und die meisten Paare lernen sich heute halt über Tinder, Parship und Co. kennen. Und es hat sich halt einfach nur verändert und verschoben.
Ja, dann will ich kurz mal shoutouten an Tobi, unseren Kollegen. Der hat auf Tinder jemanden kennengelernt. Sie sind nach 2 Monaten zusammengezogen, haben geheiratet und haben jetzt ein Kind.
Also
so kann es funktionieren, ne?
Ja, es gibt so viele Tinder-Babys mittlerweile. Ich kenne auch super, super viele Leute. Und ich weiß noch früher, bei meinem allerersten Online-Date, das war 2013, ich habe allen erzählt, dass ich den beim Bäcker kennengelernt habe, weil es mir so hart unangenehm war. Ne? Ich habe halt gesagt, ja, in der Schlange und ich hatte nicht genug Kleingeld und er hat mir ausgeholfen. So sind wir ins Gespräch gekommen. Ja, Bullshit, wir haben uns halt einfach auf einer Online-Dating-App kennengelernt. Aber das war damals halt noch ganz, ganz anders. Ne? Dann, das war noch so total stigmatisiert. Da hieß es noch so, ja, wenn man online datet, dann ist man total verzweifelt oder man ist halt auf der Suche nach Sex und findet halt im echten Leben irgendwie keinen. Und heute hat sich das halt total verändert. Es gibt so viele Tinder-Babys mittlerweile, so viele Hochzeiten und so viele Paare, die sich auch über Parship kennengelernt haben. Ich war bei denen im Office, das war richtig schön. Die haben so eine Parship-Wall, also eine Wall, wo sie so Bilder von Paaren haben, die sich halt über Parship kennengelernt haben und so Grußkarten, die sie dann verschickt haben, weil sie Parship halt irgendwie so dankbar waren. Also es ist richtig, richtig schön. Und ja, es ist manchmal ein Pain in the Ass, dieses Online-Dating-Game. Absolut kann ich, also fühle ich total, aber die Erfolgschancen sind relativ groß, ja.
Ja, ich kann da auch nochmal sagen, ich habe meinen Freund nämlich auch 2016 schon über Tinder kennengelernt und da war mir das auch noch irgendwie so voll unangenehm. Also auf der einen Seite war ich so voll, weil ich davor halt auch länger in einer Beziehung war und da gab es sowas dann noch gar nicht, als ich als Tinder aufkam, da war ich dann in einer Beziehung und konnte das dann irgendwie gar nicht nutzen und dann war ich so voll aufgeregt, das erste Mal nutzen zu können. Das zweite Date war dann eben schon mein Freund,
voll gut.
Den ich auch immer noch habe. Aber deshalb glaube ich auch, dass man da dann doch irgendwie auf jeden Fall Glück haben kann. Aber wenn ich das dann so mitbekomme, dass es doch oft dann ja, dass ich irgendwie so ein Glück sozusagen habe, dass es dann wirklich die zweite Person schon war. Ich glaube, es ist trotzdem, dass man sich irgendwie so ein bisschen darauf einstellen muss, wahrscheinlich, dass es nicht sofort klappt und dass man dass man sich davon vielleicht nicht runterziehen lässt, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele auch dann irgendwann das Gefühl haben, so liegt es vielleicht an mir, dass das jetzt irgendwie immer nicht funktioniert und immer irgendein Grund kommt, warum es dann doch nicht klappt oder eben dann, was man ja eben auch schon mal angesprochen hatte, dann Ghosting irgendwie passiert und die Person sich plötzlich nicht mehr meldet und da wollte ich auf jeden Fall auch nochmal zu fragen, so dieses Thema Ghosting ist ja, glaube ich, immer noch ein total großes, so warum ist es so viel einfacher, Leuten nicht mehr zu antworten, anstatt ehrlich zu sagen, was Sache ist und ist es überhaupt besser, das ehrlich zu sagen oder ist es vielleicht eigentlich manchmal besser, man denkt sich dann ja, okay, wird wohl nicht gepasst haben.
Ja, also ich fange mal von hinten an, es ist auf jeden Fall immer besser. Also alles ist besser als Ghosting, ganz ehrlich. Das kann richtig doll wehtun, gerade wenn man sich dann schon mal getroffen hat und dann nach einem ersten Date, wenn man das selber als total schön wahrgenommen hat, da habe ich auch so eine Situation erlebt. Habe ich auch ein ganzes Kapitel im Buch drüber geschrieben, weil mich das auch so mitgenommen hat. Und ne, man hat dann ein richtig schönes Date oder man schreibt irgendwie ein paar Tage lang, fühlt sich so voll connected oder hat vielleicht sogar ein Date ausgemacht. Und auf einmal kriegt man keine Antwort mehr, man kriegt keine Nachricht mehr. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mir dann ausgemalt, dass er im Krankenhaus ist, dass er sein Handy verloren hat. Ne? Alles, da geht ja das Kopfkino richtig doll los, weil du es einfach überhaupt nicht checkst, was da gerade Phase ist. Weil du denkst so, es war doch alles voll gut, wir haben uns sogar geküsst bei dem ersten Date, es war mega das schöne Date, was ist jetzt passiert, warum antwortet der mir einfach gar nicht mehr? Und du kannst halt damit nicht abschließen, beziehungsweise es fällt dir schwerer damit abzuschließen, als wenn du dann einfach wenn er mir geschrieben hätte, hey Pia, ne, war ein schönes Date mit dir, aber ich fühle es nicht so oder keine Ahnung was. Okay, wäre ich kurz traurig gewesen, hätte aber weitermachen können. Und so war es halt so, dass 2 Wochen lang, immer wenn mein Handy gepiept hat, bin ich da hingerannt in der Hoffnung, dass er sich doch noch meldet und alles irgendwie nur ein Missverständnis ist. Ich habe ihm nochmal geschrieben, habe immer noch keine Antwort bekommen und so. Und das ist halt einfach total blöd. Und ich denke mir dann so, ey, das dauert 10 Sekunden oder vielleicht 30 Sekunden, um zu schreiben, hey, hatte eine gute Zeit mit dir, aber passt für mich nicht, macht's gut. So, und dann kann man da halt einfach einen Schlussstrich hintermachen. Und zu der Frage, die du davor hattest, es ist halt einfach the easiest way out, ne? Also gerade wenn man sich halt noch nicht persönlich getroffen hat, du hast häufig keinen gemeinsamen Freundeskreis, du hast keine gemeinsame Lebensrealität, du wohnst häufig auch irgendwie nicht in der gleichen Ecke, gerade in Berlin. Berlin ist ja riesig, da jemanden im eigenen Kiez zu finden, ist also nicht unwahrscheinlich, aber ne, unwahrscheinlicher auf jeden Fall als jetzt irgendwie im Offline-Leben. Und du hast halt mit überhaupt keinen Konsequenzen zu rechnen. So. Und dazu kommt halt auch noch, dass viele Leute ja parallel mit mehreren Leuten schreiben. So, und ich kenne das auch bei mir, wenn ich dann irgendwie mit 3 Typen geschrieben habe und der eine halt besonders rausgestochen ist, weil ich mich mit dem besonders gut verstanden habe, sind die anderen beiden so ein bisschen unter den Tisch gefallen. So, und dann kam es halt auch schon mal vor, dass ich eine Person geghostet habe, aber gar nicht mit böser Absicht, sondern einfach, weil ich es vergessen habe. So, ne, das ist halt leider auch irgendwie part of the game, oder wenn ich mich mal wieder abgemeldet habe oder so, dann habe ich den Leuten dann davor auch nicht gesagt, hey Leute, ich melde mich jetzt übrigens ab, so, ne, hat nichts mit euch zu tun, sondern habe es halt einfach gemacht, ohne das irgendwie zu reflektieren. Und ich meine, jetzt, wo ich das alles so auf dem Schirm habe und halt auch dieses ganze Kapitel über Ghosting geschrieben habe und halt auch selber am eigenen Leib erfahren habe, wie scheiße sich das anfühlt, achte ich da halt viel mehr drauf. Und das würde ich mir halt auch von allen wünschen, irgendwie, dass man da so ein bisschen so ein Auge drauf hat und halt wirklich auch die Person hinter dem Profil sieht, ne? Und dass einem da ein bisschen klar und bewusst ist, dass es halt alles echte Menschen mit Gefühlen sind und die vielleicht zu Hause sitzen und die Welt irgendwie nicht mehr so ganz verstehen.
Man könnte es aber auch vielleicht ein bisschen gut reden, indem man sich denkt, okay, ist Ghosting vielleicht auch ein Stück weit empathisch, weil man sich halt denkt, okay, lieber denkt die andere Person, ich bin tot, als dass ich ihr sage, so, ey, nee, ich glaube, das passt irgendwie gar nicht. Oder ist man wirklich einfach nur ein Arschloch, um es mal so platt zu sagen?
Ja, also das fand ich auch ganz spannend. Dazu gab es auch eine Studie und da hat man halt auch rausgefunden, dass manche halt ghosten, weil sie das Gefühl haben, dass es besser und einfacher ist für die andere Person, weil man sie ja dann nicht verletzt, indem man halt sagt, hey, keine Ahnung, du hattest Mundgeruch, deswegen möchte ich nicht weiterdenken oder weiß ich nicht was. Oder hey, du hast eine schiefe Nase, keine Ahnung. Aber tatsächlich ist es immer besser, die Wahrheit zu sagen. Also man muss ja auch, ne, ich würde es jetzt auch schwierig finden, wenn jemand sagen würde, hey, du hast Mundgeruch, deswegen möchte ich nicht daten. Aber man kann ja immer einfach sagen, hey, das passt für mich nicht, ohne beleidigend zu sein. Ne? Man kann ja es immer mit einer respektvollen Nachricht verpacken. Und so hat die andere Person dann wenigstens eine Chance, damit abzuschließen und nicht halt die ganze Zeit zu grübeln, was war es jetzt? Und wir neigen ja dazu, uns immer das Krasseste auszumalen irgendwie. Ne? Und dann leiden halt auch wieder das Selbstwertgefühl von allem total darunter, weil man dann sonst was denkt und alles auf sich bezieht und denkt, oh Gott, ich bin hässlich, er fand mich hässlich, er fand mich zu dick, er fand sonst irgendwas. Und im Endeffekt war es aber eigentlich nur so, dass an dem Abend hat sich seine Ex-Freundin bei ihm gemeldet und er hat jetzt gemerkt, hey, irgendwie fühlt er da doch noch was und deswegen wollen die sich jetzt nochmal eine Chance geben. So, und es hat eigentlich gar nichts mit dir selbst zu tun. So, ne, und da wünscht man sich dann halt einfach, dass man das mal kurz zurückgemeldet bekommt, so, hey, ich habe jetzt übrigens wieder Kontakt mit meiner Ex, sorry, oder irgendwas, dass der Film halt nicht abläuft im Gehirn.
Ich muss tatsächlich zugeben, dass das meine Ausrede immer war, so, hey, mein Ex-Freund hat sich gestern wieder gemeldet, deswegen weiß ich es jetzt nicht mehr. Das heißt, alle Typen, die das jetzt hören, nein, mein Ex-Freund hat sich nicht gemeldet, jetzt kann ich es endlich zugeben.
Aber krass, dass du es als Ausrede verwendet hast. Das habe ich auch noch nicht gehört.
Weil es liegt nicht an dir, es liegt an mir, ja. So nach dem Motto.
Ne? Aber das ist ja an sich voll nett von dir.
Ja, weil so hast du zu sagen, so hey, ich glaube, es passt irgendwie nicht.
Ja, natürlich, natürlich. Aber so gibst du wenigstens der anderen Person kein schlechtes Gefühl, weil die merkt dann halt, okay, hey, das hat gar nichts mit mir zu tun.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es auch manchmal ja gar nicht schlecht, Feedback zu bekommen, ne? Weil man dann ja auch, also nobody's perfect, so man kann dann halt vielleicht, also wenn es konstruktives Feedback ist, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel gesagt bekommt, hey, ich hatte eine gute Zeit mit dir, aber mir hat es total gefehlt, ich hatte das Gefühl, du redest nur über dich selbst, du hast mir gar keine Frage gestellt und da habe ich einfach keine Lust drauf und deswegen möchte ich dich nicht ein zweites Mal kennenlernen oder ein zweites Mal treffen. Mach's gut, so, da kannst du es ja für dich annehmen und sagen, ah, okay, ja, stimmt, habe ich irgendwie gar nicht gemacht, muss ich mal drauf achten beim nächsten Mal. So, das kann ja auch cool sein, irgendwie da so ein konstruktives Feedback zurückzubekommen und sich das dann halt zu Herzen zu nehmen und ja, ein bisschen an sich dann auch zu arbeiten.
Ich glaube, das kommt auch immer so ein bisschen auf die individuelle Situation an. Also einmal, wie lange hat man jetzt schon Kontakt gehabt? Und weil ich glaube, gerade wenn man irgendwie, weiß ich nicht, man hatte schon 3 Dates und dann merkt man so, nee, das passt nicht, dann sollte man natürlich da schon so ehrlich wie möglich sein. Aber dann sind man hatte ein Date oder so, dann denke ich manchmal ist es ja auch eine Sache, wo man denkt, das stört jetzt vielleicht nur mich, aber wenn ich der Person das dann sage, dann denkt die bei jedem Date wieder daran, oh Gott, die hat mir gesagt, dass ich total komisch lache und deshalb möchte sie nicht mit mir auf ein weiteres Date gehen oder so. Also da, ja, ist wahrscheinlich immer so eine Abwägungssache dann.
Ja, total. Ich glaube, da muss man sich so ein bisschen auch überlegen, welches Feedback bringt der anderen Person wirklich was? Ne? Was kann sie auch selbst ändern? Weil wenn sie jetzt komisch lacht, ja, schwierig. Also, ne, oder wenn die Stimme komisch ist oder keine Ahnung was, das bringt halt nichts. Aber wenn man halt so ein Feedback gibt, wie das zum Beispiel mit den Fragen, ich habe es total vermisst, ich hatte das Gefühl, du hast gar kein Interesse an mir gezeigt, das kann die Person sich ja dann schon zu Herzen nehmen. Und ich glaube, jeder sollte sich irgendwie so überlegen, bringt es der anderen Person was und wie würde es mir gehen, wenn ich so ein Feedback kriegen würde? So, dass man das halt so ein bisschen, sich da so ein bisschen Gedanken macht und nicht einfach irgendwas hinschmiert und da halt auch nicht vergisst, okay, das ist halt wirklich eine Person mit Gefühlen, die da hinter der Nummer oder dem Profil steckt.
Jetzt bist du ja zum einen Psychologin und zum anderen Online-Dating-Expertin. Gib uns doch mal deinen besten Opener. So, was war so erfahrungsmäßig dein bester Opener im Online-Dating? Wenn du die Männer zum Beispiel auf Bumble oder so angeschrieben hast, hast du da irgendwie so einen Go-To-Satz?
Also einen Go-To-Satz habe ich nicht, aber das, was ich immer gemacht habe, ist, dass ich mich auf irgendwas auf dem Profil bezogen habe. Also ich habe mir immer das Profil angeschaut und habe geguckt, ob es irgendwelche Informationen gibt, die ich gut in der ersten Nachricht irgendwie einbauen kann. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ein Hund drauf war, habe ich gefragt, wie der Hund heißt. Und ich habe sie immer mit Vornamen angeschrieben. Ich habe immer gesagt, hi, keine Ahnung, hi Flo, hey, voll der süße Hund, wie heißt der denn? Ich hätte auch voll gern einen Hund, keine Ahnung was, so, ne? Und dann weiß die andere Person halt auch immer direkt, okay, das ist keine Copy-Paste-Nachricht, sondern das ist halt wirklich eine Nachricht, die nur für mich geschrieben wurde oder für ihn geschrieben wurde. Und dann fühlst du dich halt auch so ein bisschen special und hast dann halt auch viel mehr Bock, drauf einzugehen, als wenn du so eine 0815-Nachricht so mit einem kurzen Hi irgendwie kriegst. Und das finde ich zum Beispiel bei Parship auch richtig cool. Da kannst du halt erstmal keine Copy-Paste-Nachrichten verschicken, geht gar nicht. Und du musst sogar du hast so eine Mindestlänge von der ersten Nachricht, damit du eben nicht so eine Nachricht mit Hi einfach nur bekommst. Weil die, also ganz ehrlich, wenn ich eine Nachricht mit Hi bekommen habe, habe ich nie geantwortet, weil ich mir mal dachte, was soll ich da zurückschreiben? Hi zurück. Also da verliere ich ja schon beim Tippen die Lust, diese Person kennenzulernen.
Außer erst Hi, dann vielleicht.
Na, ja, dann vielleicht.
Dann nicht.
Touché.
Ja, ich glaube, wir sind mit unseren Fragen jetzt so ziemlich durch tatsächlich. Es war auf jeden Fall super spannend.
Wir haben super, super viele Eindrücke von dir bekommen, Pia. Mhm. Ich hoffe, die eine oder andere Person kann sich hier auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmen, auch für ihr Online-Dating-Game. Ich auf jeden Fall. Nicht mehr Hi schreiben.
Ja, nicht mehr Hi schreiben.
Ja, ich bin jetzt nicht so im Online-Dating-Game drin, aber ich gebe vielleicht ein paar Freundinnen dann mal den Tipp, ein paar Tipps hier raus oder sage ihnen einfach, sie sollen sich unseren Podcast anhören.
Ja.
Genau, auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst. Ich weiß nicht, hast du noch was du den Leuten am Ende auf jeden Fall nochmal mitgeben willst?
Oh, ganz ehrlich, date mit vollem Herzen. Also, ne, springt da rein mit einer Arschbombe, habt Spaß, seid respektvoll und habt die Zeit eures Lebens und, ne, was ich immer noch, das wollte ich vorhin auch noch sagen, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, mit dieser Erwartungshaltung ranzugehen, dass die Person, die man jetzt auf dieser Dating-App kennengelernt hat, wirklich so die Liebe des Lebens ist. Weil das finde ich persönlich total schwierig. An sich ist es auch einfach nur eine Plattform, wo man sich connected hat. So. Und deswegen ganz offen an so ein erstes Date rangehen. Nicht mit der Erwartungshaltung, das ist jetzt der Mann meiner Träume oder die Frau meiner Träume, sondern einfach mit der Erwartungshaltung, hey, ich habe jetzt einen guten Abend, eine gute Zeit. So, und alles andere ergibt sich dann.
Ja, dann kann
ich finde, das nimmt so viel Druck raus. Mhm. Genau, es nimmt so viel Druck raus. Und ja, das ist das, was ich euch da draußen noch mitgeben möchte.
Das ist ein schönes Schlusswort, oder?
Ja, finde ich auch.
Super.
Dann verabschieden wir uns. War wirklich sehr schön, dass du da warst. Falls ihr, die hier gerade zuhört, noch irgendwelche Fragen habt, sei es an uns oder an Pia, dann schreibt uns gerne an podcast@desired.de.
Dann Pia, vielen, vielen Dank. Es hat sehr, sehr Spaß gerne gemacht.
Fand ich auch.
Und dann würde ich sagen, bis bald, oder?
Ja, bis bald.
Perfekt. Hab einen schönen Urlaub. Bis dann.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.